Sustainability to go. Jedes Jahr knipst die Welt bei der sogenannten Earth Hour für eine Stunde am Abend das Licht aus. Damit will man ein Zeichen gegen den Klimawandel und für mehr Nachhaltigkeit setzen. Das Problem: ist die Earth Hour vorbei, geht alles weiter wie gewohnt. Ob in Parkhäusern oder Tiefgaragen, Treppenhäusern oder Hauseingängen. Vielerorts brennt das Licht oft die ganze Nacht. Experten sprechen hier von Lichtverschmutzung, auch Lichtsmog genannt. Es beschreibt die dauernde Abwesenheit völliger Dunkelheit. Nach einer Studie lebt heute 83% der Weltbevölkerung unter lichtverschmutztem Himmel. In den USA und Europa sind es sogar 99% der Menschen. Wir sind vor allem im öffentlichen Raum völlig überbeleuchtet. Das ist schlecht für den Geldbeutel, denn rund ein Drittel aller Stromkosten von Städten und Kommunen hierzulande belaufen sich auf die Beleuchtung. Und es schadet der Umwelt, da bei der Stromproduktion noch immer viel klimaschädliches Kohlendioxid entsteht. Ein großer Teil dieser Lichtverschmutzung stammt von schlecht konstruierten oder ineffektiven Lichtquellen. Neben der unnötigen Energieverschwendung stört die Lichtverschmutzung den Tag-Nacht-Rhythmus von uns Menschen und anderen Organismen. Der natürliche Wechsel aus Tag und Nacht hat im Laufe der Evolution zu vielfältigen Anpassungen im Tier- und Pflanzenreich geführt. So gibt es beispielsweise tagaktive, dämmerungsaktive und nachtaktive Tiere. Tagaktive Lebewesen wie der Mensch nutzen die Dunkelheit der Nacht zur Ruhe und Regeneration. Fehlt das, kommt es zu Schlaf- und weiteren Gesundheitsproblemen. Was also tun? Licht nur dort einschalten, wo es gebraucht wird. Was simpel klingt, erzielt einen großen Effekt bei Kosten, Klima und Gesundheit. Die Firma Steinel mit Sitz in Herzebrock-Klarholz hat sich seit der Gründung 1959 nach und nach zum Innovationsführer in Marktsegmenten wie Lichtsteuerung durch Sensortechnik entwickelt. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer Martin Frechen über Lichtsmog und smarte Lösungen, die deutlich mehr bringen, als einmal im Jahr bei der Earth Hour mitzumachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute geht es um das Thema Lichtverschmutzung und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Gast Martin Frechen. Hallo Herr Frechen.
Ja, freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann, Herr Lenzen. Spannendes Thema.
In der Tat, ein ganz spannendes Thema. Aber bevor wir da in die Tiefe steigen, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was ist Lichtverschmutzung und seit wann ist das eigentlich ein Problem?
Angefangen hat es ja eigentlich damit, dass man den öffentlichen Raum beleuchtet hat. Wenn ich da mal so ein bisschen in die Geschichte reingehe, wurde im Jahr 1962 gab es die ersten Straßenlaternen mit Öl. Und dann wurde es natürlich irgendwann auf elektrische Energie umgestellt und das dauerte in Deutschland bis spät in die 50er Jahre. Heute ist es so, dass auf 10 Einwohner eine Außenleuchte kommt. Viele Jahre in der Stadt Münster gelebt, das heißt also auf 300.000 sind 30.000 Außenleuchten. Und das sieht man natürlich, wenn man über die Städte fliegt, wie viel Licht da ist. Dazu kommt noch, dass eigentlich jeder in seinem Haus nochmal eine Außenleuchte hat. Es gibt Displays für die Werbung. Da, wo früher vielleicht ein gedrucktes Plakat war, gibt es jetzt Bewegtbilder, große LED-Displays. Das Thema ist seitdem einfach da. Das kann man gar nicht wegschieben.
Wie Sie gerade richtig sagten, letztendlich war die Elektrifizierung der Städte ja so eine ganz große Errungenschaft im 19. Jahrhundert, der Inbegriff der Moderne. Heute ist es tatsächlich häufig auch zu einer ökologischen Belastung für Natur und Tiere und Menschen geworden. Und das Inbegriff ist dann heute eher, dass wir das Licht ausmachen. Dafür gibt es diesen Earth Day, die Earth Hour, einmal im Jahr eine Stunde, wo wir symbolisch zeigen wollen, Mensch, das geht auch mit weniger Stromverbrauch und mit weniger Licht. Die einfachste Form, Lichtverschmutzung zu vermeiden, wäre ja tatsächlich, Licht abzuschalten. Das kann aber nachts keine dauerhafte Lösung sein. Was schlagen Sie stattdessen vor?
Ja, die Lösung muss ganz klar in der Technik liegen, weil natürlich ist es so, wenn man Dinge nicht macht, dann hat man auch nicht die Negativfolgen. Und das Schlüsselwort aus unserer Sicht ist bedarfsgerecht. Das heißt, das Licht nur dann geschaltet wird, wenn Menschen auch da sind. Und was ich ganz gerne da immer vergleiche, ist, wie wir mit Wasser umgehen. Denn wir nutzen Wasser ja nur dann, wenn wir es brauchen. Stellen Sie mal vor, wir würden jetzt gedanklich mal auf eine öffentliche Toilette beispielsweise in einem Flughafen gehen und überall würde das Wasser ohne Unterbrechung laufen. Egal aus welcher Möglichkeit. Wenn wir da sagen, das macht keinen Sinn. Allerdings gehen wir tatsächlich genauso mit Licht um. Wir lassen es einfach laufen. Wir sagen jetzt, naja, jetzt ist es LED-Licht, das ist nicht mehr ganz so energieintensiv, das stimmt auch. Aber bedarfsgerecht sollte man Licht schalten, dafür braucht es Sensoren in den Leuchten und Kommunikation zwischen den Leuchten. Zusammengefasst, es braucht intelligente Lösungen und wir nennen das bei uns Connected Lighting.
Intelligenter Einsatz ist ein gutes Stichwort. Das ist ja heutzutage in vielen Häusern. Smart Home Produkte versprechen viele Anbieter. Warum lohnt sich das aus Ihrer Sicht beim Thema Licht ganz besonders und vielleicht eher als bei manch anderer Anwendung?
Sehr gerne wird ja der Fokus auf das Thema Heizung bezogen. Heizung ist allerdings träge. Also bis ein Haus aufheizt, braucht es seine Zeit. Das wissen wir alle. Licht hingegen reagiert sofort. Und moderne LEDs sind dafür gemacht, dass sie oft ein- und ausgeschaltet werden. Wir haben beispielsweise bei unseren Außenleuchten gerne eine Grundlichtoption, sodass beispielsweise dann immer nur 10% des Lichts angeschaltet werden. Das heißt, man sieht was, man geht nicht komplett ins Dunkle rein. Und wenn dann intelligente Sensoren die Bewegung erfassen, geht das Licht samt auf 100% hoch und nach einer gewissen Zeit geht es dann wieder ins Grundlicht. Und das ist relativ einfach, zwischen 100% und 10% liegen 90%. Das heißt, wir sparen schon mal mehr als 90% der Energie, reduzieren damit den Lichtsmog, schonen Tiere und Insekten und macht sich natürlich auch im Portemonnaie bemerkbar. Das ist unsere Lösung, wie wir daran gehen.
Eingangs beim Gespräch haben wir begonnen, dass wir über die Straßenbeleuchtung gesprochen haben. Jetzt sind wir nochmal rübergegangen in den privaten Haushalt, in die Privatnutzung. Da werden wir sicher auch nochmal zurückkehren, aber ich möchte jetzt nochmal den Schritt zurückgehen Richtung Außenbeleuchtung. Das sieht man ja auch bei Bildern aus dem Weltall, dass eigentlich so eine der Hauptursachen für die Lichtverschmutzung einfach tatsächlich die kommunale Straßenbeleuchtung ist. Was bringt's denn eigentlich, wenn ich mich als private Haushalt oder auch Büroimmobilie umstelle, wenn eigentlich das meiste in den Kommunen bei der Straßenbeleuchtung weiter so betrieben wird wie bisher? Extrembeispiel ist ja Belgien, wenn Sie da durchfahren, die Autobahnen, die sind ja komplett Tag und Nacht durchgehend beleuchtet. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, natürlich ist der Einfluss der kommunalen Beleuchtung massiv. Wie vorhin schon gesagt, es kommen so auf 10 Einwohner kommt eine kommunale Außenleuchte. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass man, nur weil das eine nicht gemacht wird, das andere sein lassen sollte. Also der kommunale Bereich hat ja einen massiven Sicherheitsaspekt. Ob ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto fahre oder abends durch die Straßen gehe, da schafft natürlich Licht auch sehr viel Wohlbefinden und Sicherheit. Das ist auch technisch gar nicht so einfach, weil wenn Sie überlegen, dass Sie mit dem Auto fahren, haben Sie natürlich ganz andere Reaktionsgeschwindigkeiten auf das Licht. Es gibt mittlerweile technische Möglichkeiten, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten im privaten, vor allem im gewerblichen oder öffentlichen Bereich, in und um Gebäude Licht zu reduzieren. Und da sollte man auf jeden Fall was tun. Da gibt es sehr viele Ansatzpunkte.
Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Also gerade, wenn man sich so anschaut, ein Parkhaus oder andere Bereiche oder auch ein Park. Nachts meidet man ja eigentlich instinktiv so schlechte oder unbeleuchtete Bereiche. Ist dann Sicherheit tatsächlich auch so der Hauptgrund, dass da an dem Thema eigentlich kaum geschraubt wird und diskutiert wird?
Sicherheit ist eins. Es gibt aber meiner Ansicht nach noch zwei andere Gründe, weil das, was möglich ist, wenn man jetzt Außenleuchten ausstattet mit Sensoren, ist noch relativ neu. Technologien brauchen auch immer ihre Zeit. Und sicherlich hat jetzt auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass bestimmte Dinge sich einfach verschoben haben. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund. Viele glauben, dass mit der LED-Beleuchtung allein schon alles getan ist. Das stimmt zwar, dass man gegenüber einer Leuchtstoffröhrentechnik 50% einspart, aber das weitere Potenzial, wenn man Sensoren plus Kommunikation einsetzt, ja, in Summe auf 90% kann man kommen, bringen kann, das wird außer Acht lassen. Da muss man schon sehr klar sagen, Entscheider im gewerblichen Bereich, im öffentlichen Bereich brauchen da nochmal ein bisschen Berührungspunkte mit dieser Technologie, sollten das ausprobieren, da ist wirklich sehr, sehr viel möglich.
Sie sagten gerade, während der Corona-Pandemie hätte sich so ein bisschen der Diskurs etwas verschoben. Inwiefern? Also spielt da jetzt Homeoffice und andere Bereiche eine stärkere Rolle, dass man sagt, ich muss eigentlich tatsächlich Städte weniger oder Bürobereiche weniger nutzen?
Ja, Sie haben durch Corona und durch Homeoffice eine ganz andere Nutzung der gewerblichen Immobilien. Das ist ein Riesenthema. Heutzutage wissen Sie eigentlich gar nicht, wie viel Bürofläche brauchen Sie noch, weil natürlich sich die moderne Arbeitswelt jetzt aufteilt zwischen Büro und Homeoffice. Was ich damit aber meinte, ist, dass sich die gesamten Entscheidungen aufgrund dieser Unsicherheit, und wir haben ja in unserer Welt jetzt seit Corona und mit den Konflikten in der Ukraine und in Israel immer mehr Unsicherheit, und das wirkt sich auf die Vergabe von Investitionen aus, egal wo, ob es im öffentlichen Bereich ist, ob es bei Unternehmen ist. Insofern gibt es auf der einen Seite den Handlungsdruck, aber eben diese Gründe der Welt, die unsicherer wird, weswegen Entscheidungen verschoben werden.
Sie sagten vorhin, Lösungen sind sozusagen in der intelligente Einsatz von Technologie, ob jetzt im privaten Raum oder im öffentlichen Raum, sicher für beide Bereiche. Bedarf es jetzt mal eine technische Nachfrage für so intelligente Lösungen eigentlich eine komplette Umrüstung der Haustechnik, oder kann ich da eigentlich auch aus aktuellen Situationen da schon anfangen?
Das ist das Schöne. Also es braucht eben nicht diese Umrüstung. Und wenn Sie das jetzt mal vergleichen, beispielsweise mit dem Thema Heizung, wenn Sie ein konventionelles Haus, was Sie nicht neu bauen, auf eine Wärmepumpentechnologie umstellen wollen, dann haben Sie viele Voraussetzungen. Es ist teuer und es ist nicht mal ebenso gemacht. Der Vorteil an der Funktechnologie ist, dass Sie die Leuchten nur ganz normal an 230 Volt anschließen müssen. Und alles andere läuft dann eben über die Funkverletzung. Und insofern ist die Umstellung von Licht beispielsweise im Parkhausbereich sehr schnell gemacht, hocheffizient und bringt ganz schnelle Ergebnisse, sodass, wie gesagt, die Einsparungen, die wir haben, sind in der Regel 80% und mehr, oftmals auch mehr als 90%. Und ohne, dass die Leute dadurch aber einen Nachteil haben, Herr Lenzen, das ist ja das Wichtige. In der Ökologiediskussion wird ja oftmals, oder sie scheitert nach meinem Dafürhalten daran, dass die Leute ihr Verhalten ändern müssen, weil sie verzichten müssen. Und wer von uns verzichtet gerne auf das, was einem was bedeutet? Also wenn jemand nun gerne Fleisch isst, wenn jemand gerne in den Urlaub fliegt, dann tut er halt das Gegenteil davon ungern, nämlich sich vegan zu ernähren oder mit dem Fahrrad am Fluss entlang zu fahren. Und der Vorteil bei der Lichtsanierung durch diese Technologie liegt darin, ich nehme die alten Leuchten runter, ich elektrifiziere die neuen Leuchten und dann wird alles über ein Smart Device eingestellt, sehr einfach, sehr intuitiv. Und dann ist Licht eben nur dann an, wenn sich Menschen dort befinden. Nehmen wir mal das Beispiel von einem Parkhaus. Fahren Sie mal gedanklich durch die Stadt, in der Sie wohnen, und Sie werden Parkhäuser immer erleuchtet, und zwar über alle Etagen. Ob da jemand ist, ob da ein Auto durchfährt oder nicht, ist ganz egal. Das macht ja eigentlich nur dann Sinn, etwas zu beleuchten, wenn Menschen auch den Nutzen davon haben, sprich wenn sie sich da bewegen. Das kann man wiederum aus dem Wohlempfinden sagen, lass es uns runterdimmen auf 10%. Und dann, wenn eine Bewegung registriert wird, geht das Licht hoch, bleibt für eine gewisse Zeit an. Wir gehen da tatsächlich nur auf eine Minute, auf 100%. Und dann geht es wieder auf 10% runter. Und wenn genügend Tageslicht von außen einfällt, ist das Licht sowieso aus. Das heißt, Sie haben überhaupt keinen Verzicht. Sie haben mehr Komfort, Sie haben mehr Sicherheit. Sie sparen Energie, Sie sparen CO2. Und um das in ein Bild zu packen, das ist so ein bisschen wie Schokolade essen und gleichzeitig dabei abnehmen.
Ja, das ist natürlich ein verlockendes Versprechen, was Sie jetzt hier machen. Und,
nicht wahr?
aber im Ernst, dieser Aspekt, den Sie natürlich erwähnten, auch der ökologische Vorteil ist natürlich ganz erheblich, weil wir natürlich auch den Stromverbrauch und CO2-Verbrauch haben. Aus Ihrer Erfahrung, wenn Menschen sich damit beschäftigen, ist das dann tatsächlich der Aspekt, ich will Umwelt schützen, ich will Kosten sparen, ich will Sicherheit verändern. Was treibt die Leute an?
Ja, aus der Betriebswirtschaft heraus muss es sich nachher rechnen. Das ist gar keine Frage. Gleichwohl haben wir natürlich die ESG-Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, die ja jeder erfüllen muss. Und da kann ich nur sagen, das geht dann bei Licht sehr, sehr schnell. Sie brauchen keinen Eingriff in die Infrastruktur vorzunehmen. Und meiner Ansicht nach muss es beides erfüllen. Es muss sowohl Kosten sparen, als eben auch etwas für die Umwelt tun und die Nachhaltigkeitsziele damit realisieren.
Sie erwähnten vorhin, dass bei Heizungen man wahnsinnig viel beachten muss. Liegt ja auch sicher am Gesetzgeber. Das nehme ich mal als Stichwort. Tatsächlich, wenn ich mir Bauverordnung anschaue und soweit ich das verstanden und gelesen habe, so scheint es, dass der Gesetzgeber beim Thema Lichtverschmutzung eigentlich bis heute keine besonderen Anstrengungen macht.
Gar nicht, nein.
Also es gibt zum Beispiel im Gebäudeenergiegesetz keinerlei Vorgaben.
Genau.
Obwohl es ja eigentlich Energieeffizienz von Immobilien, wie Sie gerade ja erwähnten, durchaus beeinflusst. Warum übersieht die Politik das Thema?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Lenzen. Und interessanterweise, wenn man den Blick mal nach Amerika richtet, wo man ja sonst eher von dem Vorurteil lebt, dass Amerika in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz nicht so gut ist. Und das kann man ja auch beispielsweise an den CO2-Emissionen pro Einwohner gut festmachen. Wir sind in Deutschland so bei etwa, ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 8 Tonnen CO2, die wir durch unser Leben an CO2-Emissionen pro Person hervorrufen. In Amerika sind es über 14 Tonnen. Gibt es gleichwohl schon seit Ende der 70er Jahre die sogenannten Energy Codes. Die sind Sache der Bundesstaaten. Die striktesten Codes kommen aus Kalifornien, der sogenannte Title 24. Und da wird dann vorgeschrieben in gewerblichen Gebäuden, dass ab einer bestimmten Größe von Räumen das Licht einfach über Sensoren an- und ausgeschaltet werden muss. Und das geht mittlerweile sehr klein runter. Das heißt, eigentlich finden Sie in Amerika in jedem Büro, in jedem Krankenhaus, in jeder Schule Sensoren, die das Licht an- und ausmachen. Und das hat den großen Vorteil, dass Sie diesen Konflikt zwischen Investor und Nutzer auflösen. Weil sehr oft hören wir, wenn wir beispielsweise zu Parkhausbetreibern gehen, dass derjenige, der das Geld ausgibt, nicht der Nutznießer der Einsparung ist. Und dann wird gesagt, ja, wir finden das ja eigentlich gut, aber dann nimmt man nachher die günstige Lösung, wo das Investment relativ gering ist, weil ob der Mieter nachher viel oder wenig für seinen Strom zahlt, ist letzten Endes dann ja dem Investor gleichgültig. Und durch diese gesetzliche Regelung, die es in den USA gibt, wird das aufgelöst und sie müssen interessanterweise sogar beim Antrag, beim Bauantrag in den Plänen darstellen, dass sie mit diesen Codes, Energy Codes, compliant sind. Und es wird nachher auch nochmal von offizieller Seite eine Abnahme des Gebäudes durch einen Commissioner vorgenommen. Und dadurch, was das Thema Licht- und Lichtsteuerung anbetrifft, ist Amerika tatsächlich vorbildlich. Das würden wir uns natürlich auf deutscher beziehungsweise auf europäischer Ebene sehr, sehr wünschen. Und sie sparen das Energieeffizienzgesetz an. Es wird ja auch nicht umsonst Heizungsgesetz genannt. Und ich bin der Meinung, man sollte doch da den Blickwinkel ein wenig erweitern. Denn nach der Heizung, die sicherlich am meisten bei uns in Deutschland an Energie verbraucht, kommt direkt danach das Licht. Und bleiben wir in Gewerken wie Parkhäusern, die werden nicht geheizt. Da ist Licht Nummer eins Energieverbraucher. Aber in jeder Immobilie, wo es Treppenhäuser gibt, wo es Flure gibt, wird enorm viel an Energie verschwendet, weil sich schlicht und ergreifend natürlich keiner darum kümmert. Keiner käme auf die Idee, in einem Mietshaus das Licht an- oder auszuschalten, sondern wir erwarten, dass Licht brennt, damit wir uns wohlfühlen und sicher fühlen. Wir ärgern uns eher, dass es ausgeht, wenn ein Treppenhausautomaten das über die Zeit steuert. Deswegen, ja, eine gesetzliche Initiative wäre sehr, sehr von Vorteil.
Jetzt müssen wir da vielleicht noch ein bisschen drauf warten, aber möglich wären ja auch private Initiativen. Während Sie das so erzählten, habe ich gerade darüber nachgedacht. Gerade bei gewerblichen Immobilien hat ja nachhaltiges Bauen, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit seinen Standards einen sehr großen Faktor, weil es auch ein Vermietungsaspekt ist. Würde das Sinn machen, dass man eher privat organisierten Standards dann halt stärker auch auf das Thema Energieeffizienz bei Licht drängt?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit würde das Sinn machen, gar keine Frage. Wobei das aus meiner Erfahrung alles, was eben freiwillig ist oder dann, wie Sie sagen, über die Attraktivität der Miete geht, sind natürlich weiche Geschichten. Unsere Projekte haben in der Regel eine Payback-Zeit von 2 bis 3 Jahren. Das ist nicht viel. Von daher, ja, von beiden Seiten gerne, weil es einfach Sinn macht. Es macht wirklich Sinn. Man spart Energie. Licht ist da, wenn man da ist. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Wenn Sie Sensoren haben und Sie gehen durch eine Tiefgarage durch, dann können Sie diesen Sensor nicht überlisten, sondern da, wo Sie sind, wird Licht angeschaltet. Und stellen Sie mal vor, Sie sind jetzt alleine abends in der Tiefgarage und laden irgendwas in Ihren Kofferraum rein. Wenn die gesamte Etage gleichmäßig beleuchtet ist, dann werden Sie jemanden, der sich Ihnen nähert, gar nicht wahrnehmen. Wenn aber das Licht irgendwo im Grundlicht ist und dann geht das Licht auf 100% hoch, werden Sie automatisch den Kopf heben. Sie werden automatisch gucken. Das heißt, diese Sensorik folgt dem Motto, keiner steht im Dunkeln, keiner bleibt unbemerkt. Und insofern macht es einfach sehr viel Sinn. Wir nennen das auch Schwarmintelligenz. Das heißt, man richtet sich nach seiner Umgebung und setzt Ressourcen sinnvoll ein, wenn sie gebraucht werden, wo sie gebraucht werden.
Vielleicht zum Abschluss, jetzt haben wir ja viel über Defizite und Versäumnisse gesprochen. Auf der anderen Seite erwähnen Sie am Ende das ein oder andere Projekt, was Sie dort in dem Bereich umsetzen. Deshalb gerne vielleicht so ein Positivbeispiel am Ende des Podcasts. Können Sie uns so ein Beispiel aus dem privaten oder auch aus dem kommunalen Bereich vielleicht nennen, wo halt auch vieles richtig gemacht wurde, dass andere Leute sich daran orientieren können? Oh, guck mal, das kann ich ja vielleicht genauso ähnlich auch machen.
Ja, also ein Vorzeige-Kommune oder Stadt an der Stelle, muss man sagen, ist die Stadt Aachen. Und wir haben vor, mittlerweile sind es wahrscheinlich schon 2 Jahre her, 3 große Parkhäuser in der Stadt Aachen mit der Aachener Parkhausgesellschaft umgerüstet. 2 davon sind in der Innenstadt. 1 gehört zum Kongresszentrum. Stellen Sie sich vor, Lenzen, was ist das Benutzungsprofil von einem Kongresszentrum? Man fährt morgens hin und man fährt am Nachmittag oder abends zurück. Und während dieser Zeit war zu 100% das Licht angeschaltet. Und wir haben jetzt während der Öffnungszeiten eben diese 10%ige Grundlichtfunktion, weil auch damit dann die Sicherheitskameras natürlich in einen beleuchteten Raum reinschauen und nicht in einen dunklen Raum. Und wenn Menschen durchgehen, sich nähern, dann ist das Ganze so gemacht, bevor sie den Raum betreten, geht das Licht schon an, weil wir schon in den Flurbereichen Leuchten haben, die dann über Funk kommunizieren. Und dann gehen sie rein, sie laufen nicht ins Dunkle, sondern sie haben einen Raum, der ist hell erleuchtet. Sie gehen zu ihrem Auto, sie steigen ein und sie fahren weg. Und ich war, nachdem die Projekte fertig waren, vor Ort, und hatte dann auch mit Menschen gesprochen, ob ihnen irgendwas einfällt oder auffällt, ob beim Licht was anderes sei. Und die haben mich völlig unverständlich angeschaut, weil der Nutzen ist ja da. Und insofern ist also das, was die Stadt Aachen macht mit der Aachener Parkhausgesellschaft, für uns ein Lieblingsvorzeigeobjekt, beziehungsweise so könnten es gerne viele andere machen.
Wunderbar, dann haben wir sozusagen mit dem Beispiel der Karlsstadt Aachen da nochmal gesehen, wie man eigentlich mit dem Thema Lichtsmog oder Lichtverschmutzung umgehen kann. Ein ganz wichtiges Thema, nicht nur die Aspekte der Sicherheit und des Stromverbrauchs eine Rolle spielen, sondern auch tatsächlich, und das ist nicht zu unterschätzen, eigentlich auch unser eigener Biorhythmus, als auch der von vielen Tieren letztendlich auch darauf angewiesen ist, dass es auch mal dunkel ist und nicht immer nur hell. Und deshalb glaube ich, dass das ein zentraler Aspekt ist, auf den man sicher viel stärker eingehen kann und sollte. Herr Frechen, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und die spannenden Einblicke in das Thema Lichtverschmutzung.
Ich habe Ihnen zu danken, Herr Lenzen, ganz herzlichen Dank. Tolles Gespräch und vielen Dank dafür, dass wir dazu die Gelegenheit bekommen haben.